Ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen und euch Gottes Segen wünschen für das neue Jahr. Ganz viel Kraft, Gesundheit. Ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid. Und ich finde es einfach stark. Ich habe gerade gedacht, wir haben hier neue Prediger und Predigerinnen. Ne? Zukünftige auf jeden Fall. Ich finde das einfach stark, dass ihr alle einfach dazu beigetragen habt. Jeder von euch, auch die hier vielleicht nicht vorne gestanden haben, auch vielleicht Leute, die ja im Hintergrund sind, vielleicht auch Leute, die einfach zu Hause sind, die beten oder die einfach sich investieren, die auch finanziell geben. Ich danke euch da von ganzem Herzen für. Und ich denke, dass Jesus sein Reich baut, seine Gemeinde baut, auch hier an diesem Ort. Und ich bin einfach so begeistert, dass er das durch dich tut und durch mich tun kann und dass wir einfach gemeinsam weitergehen dürfen, auch in diesem neuen Jahr 2021. Ja, ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für das, was bereits gesagt geworden ist, was wir gehört haben. Danke für das Lied, Jesus, für den Lobpreis, Herr. Und ich möchte dich so bitten, dass du uns heute Morgen, Herr, dass du uns ganz neu begegnest, Herr, und dass du uns zeigst, dass du deinen Finger auf das legst, Herr Jesus, Herr, dass du uns an die Hand nimmst, Herr, und dass wir verstehen, dass du auch in diesem neuen Jahr mit uns bist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du jeden ermutigst, Herr, und dass du uns einfach eine Vision gibst, eine Sichtweise für das, was du tun möchtest, Herr. Ich bete, dass wir nicht auf das schauen, was vor Augen ist, sondern dass wir auf dich schauen. Und dass du jedem persönlich heute Morgen so ein Bild malst vielleicht, Herr, was du mit ihm vorhast oder mit ihr vorhast. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ihr habt schon gesehen, das Thema, was wir jetzt eben schon gehört haben beim Rückblick, das ist natürlich auch das Thema, wo ich über heute Morgen darüber sprechen möchte, predigen möchte. Und zwar das Thema, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und wir wollen heute über diese vier wichtigen Worte sprechen. Genau. Vier Worte, die es absolut in sich haben, habe ich gedacht. Vier Worte, die Menschen befähigt haben und auch heute befähigen und motivieren, vorwärts zu gehen, über sich hinauszuwachsen und wirklich das zu tun, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Vier Worte, die du nirgendwo so im Fernsehen oder in den Social Media findest, aber vier Worte, die es absolut in sich haben, weil sie höchstpersönlich von Gott kommen, weil sie höchstpersönlich von Gott ausgesprochen worden sind. Und das an mehreren Stellen im Alten wie im Neuen Testament, in der Bibel. Und ich möchte heute anfangen mit der ersten Stelle. Ich will die jetzt nicht alle heute vorlesen, keine Angst. Aber im 1. Mose 26, 24, da finden wir die erste Stelle, da heißt es, und der Herr erschien ihm, und zwar Isaak, in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren um deines Knechtes Abrahams Willen, um meines Knechtes Abraham Willen. Das ist die erste Stelle in der Bibel, die ich gefunden habe, wo Gott ganz klar sagt zu jemandem, hey, ich bin mit dir. Ja? Und die letzte Stelle finden wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Und da heißt es in der Apostelgeschichte 18, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Andere Übersetzungen sagen an dieser Stelle, ich bin mit dir, sie sagen, ich bin bei dir. Gott ist mit dir und er ist bei dir. Und diese Apostelgeschichte 18, das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen, worum es da geht. Wie gesagt, diese vier Worte, ohne diese vier Worte ist Mission oder ist dein Leben mit Gott eigentlich gar nicht möglich. Ohne diese vier Worte wissen wir eigentlich gar nicht, wer hinter uns steht. Und ihr wisst ja, Jesus ist gekommen auf diese Welt, er hat uns gerettet. Und die Bibel sagt, er hat uns sehr teuer erkauft, er hat uns mehr als alles andere teuer erkauft mit seinem Blut. Und wir gehören ihm, weil er unser Leben gerettet hat und weil er uns ewiges Leben geschenkt hat. Und jeder Mensch, das möchte ich einfach als Einleitung heute Morgen sagen, ganz kurz nur, aber ganz wichtig, jeder Mensch hat ewiges Leben. Jeder Mensch hat ewiges Leben nach dem Tod, weil es geht weiter. Die Frage ist nur, an welchem Ort. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir ohne Jesus Christus verloren sind, weil meine Schuld mich von Gott trennt, weil deine Schuld dich von Gott trennt. Sie trennt uns von dieser Herrlichkeit, von dem Himmel, von dem, was Gott in der Ewigkeit vorbereitet hat. Und Jesus, er hat mehr als alle anderen uns davor gewarnt. Er hat immer wieder ganz klar darüber gepredigt und den Menschen gewarnt und gesagt, hey, es gibt eine Ewigkeit. Und nach diesem Leben auf dieser Erde geht es weiter. Entweder im Himmel bei Gott oder getrennt von ihm in der Verdammnis, im Feuersee, in der Hölle, wie auch immer. Und ich habe mir aufgeschrieben, den Himmel gibt es. Der Himmel ist ewig, aber der Feuersee ist auch ewig. Und deshalb kam Jesus, deshalb kam er auf diese Welt, weil er dich und mich so sehr liebt und weil er die Menschen, die ihn noch nicht kennen, genauso liebt. Und deshalb starb er am Kreuz für uns. Und ja, das ist diese Botschaft. Das ist das, was wir auch 2021, denke ich, wissen müssen. Gott ist mit dir, er ist für uns und wenn er mit uns ist, dann dürfen wir auch weitergehen. Wir lesen im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 13, vielleicht kannst du das heute Morgen, die nächsten Tage mal machen, dass du dir mal die Apostelgeschichte aufschlägst, ab Kapitel 13, das einfach mal durchliest, von 13 bis 18. Da lesen wir von Paulus. Wir lesen von Paulus seinem Leben und Wirken. Wir lesen, dass Paulus auf seiner ersten Missionsreise unterwegs ist, mit Barnabas. Und wir lesen dort in der Apostelgeschichte 13, dass sie nach Zypern kommen. Nach Pharmos oder Pharmos, wie das ausgesprochen wird, ganz im Südwesten der Insel. Und da ist ein Statthalter. Und der Statthalter ist da der höchste Mensch in der Region. Und er lädt sie ein. Und er will das Wort Gottes hören. Und das Ding ist, dieser Statthalter hat einen Freund. Er hat einen besonderen Freund, einen Zauberer. Er heißt Elimas. Und die Bibel berichtet uns im Apostelgeschichte 13, als Paulus anfängt zu predigen, kommt auf einmal dieser Zauberer und stellt sich dem Statthalter entgegen, um ihn davon abzuhalten, dass er das Wort Gottes hört. Er wollte nicht, dass er zum Glauben an Jesus Christus kommt. Paulus aber, sagt die Bibel, was macht er? Er tat Folgendes. Er sieht dem Zauberer fest in die Augen und erfüllt vom Heiligen Geist, sagt er zu ihm, voll krass, du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Jetzt wird der Herr dich strafen, und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Und im gleichen Moment wird dieser Zauberer blind. Er kann nichts mehr sehen. Und er fängt daran rumzustolpern und muss geführt werden. Und er sucht jemanden, der an die Hand nimmt. Und dann steht hier im Vers 12, als der Statthalter das sah, was geschehen war, da glaubte er. Er glaubte und staunte über die Lehre des Herrn Jesus. Also besser habe ich gedacht, kann ein Missionseinsatz ja gar nicht beginnen, oder? Der mächtigste Mann in diesem Teil der Insel, ja, er gibt sein Leben Jesus, die Türen sind offen, das Evangelium kann gepredigt werden. Und die Reise von den beiden geht weiter. Paulus und Barnabas gehen weiter. Sie kommen nach Antiochia. Und du erkennst in der Apostelgeschichte ein Muster, das sich immer wiederholt. Paulus kommt in eine Stadt, er predigt, die Menschen bekehren sich, Menschen werden angerührt, auch geheilt, sowohl Juden wie auch Heiden. Und dann kommt Widerstand auf. Dann gehen die Leute auf die Barrikaden, sprichwörtlich. Manchmal jagen sie ihn aus der Stadt, und manchmal versuchen sie ihn sogar zu töten. Und das Muster wiederholt sich immer und immer wieder. Er kommt in eine Stadt, er predigt, die Menschen bekehren sich und anschließend erhebt sich Widerstand. Apostelgeschichte 14, genau das Gleiche. Da heißt es, sie kommen nach Lystra und Derbe. Lass mal kurz gucken. Und dort begegnen Paulus und Barnabas einem gelähmten Mann. Und dieser Mann ist noch nie gelaufen in seinem Leben. Und Paulus fängt wieder an zu predigen. Und während er predigt, fängt Paulus einfach mal an, er hält an, er schaut diesen Mann an, diesen Gelähmten, und er merkt, dass dieser Mann Glauben hat. Er hat wirklich Glauben. Und was sagt Paulus während der Predigt? Er sagt, steh auf. Und der Mann, was macht er? Er springt auf die Füße. Er steht tatsächlich auf. Er fängt rumzulaufen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist er berührt worden. Und die Menschen dort sind völlig aus dem Häuschen. Die Menschen sind so aus dem Häuschen, dass sie Paulus und Barnabas für Götter halten. Sie denken, das sind Götter in Menschengestalt. Sie denken, Gott ist auf die Erde gekommen. Und sie wollen sie verehren. Sie wollen sie huldigen, sie anbeten. Und Paulus und Barnabas, sie zerreißen ihre Kleider. Sie fangen an, die Leute anzuschreien. Sie sagen, hey, Leute, kommt zur Vernunft. Paulus sagt, Freunde, warum tut ihr das? Wir sind doch nur Menschen. Wir sind nur Menschen, so wie ihr. Wir sind gekommen, um euch eine Botschaft zu bringen. Dass ihr euch von diesen wertlosen Göttern zu einem lebendigen Gott bekehrt, hinwendet. Zu dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und alles, was darin lebt. Und die Leute, oder Paulus und Barnabas, sie können die Leute nicht davon abhalten. Das lesen wir im Vers 18, Apostelgeschichte 14, 18. Und dann, Vers 19, interessant, sie waren ja vorher in Antiochia. Auf einmal kommen da ein paar Juden um die Ecke. Da heißt es nämlich, ein paar Juden aus Antiochia und Ikonia, sie kommen und sie hetzen die Menge so sehr auf, dass sie Paulus steinigen. Sie steigen Paulus und sie schleppen ihn vor die Stadt. Und dort lassen sie ihn liegen. Denn sie dachten, er sei tot, heißt es hier im Wort Gottes. Also versteht mal, Paulus kommt in die Stadt, er predigt, Es geschehen Zeichen und Wunder, Menschen bekehren sich, Menschen werden geheilt. Die Leute wollen sie noch gerade zu Göttern erheben und sie huldigen und was weiß ich für einen Zauber machen. Und auf einmal kommen so ein paar Leute und sagen, hey, dieser Paulus, der ist falsch und Barnabas auch. Und sie steinigen Paulus. Sie steinigen ihn. Und dann ziehen sie ihn aus der Stadt heraus und da lassen sie ihn liegen. Und er scheint so, als wenn er tot wäre. Dort ließen sie ihn liegen und sie dachten, er sei tot, heißt es hier. Und Vers 20, doch als die Gläubigen ihn umringten, Paulus, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Das ist doch total krass, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, Paulus, er wurde gerade gesteinigt. Und hört mal, das war ja keine Kissenschlacht, was sie da veranstaltet haben, sondern das waren echte, harte, vielleicht große Steine, vielleicht sogar sehr viele Steine, wir wissen das nicht. Und Paulus, er liegt am Boden und vielleicht war er auch voll am Bluten, wir wissen das nicht. Es sieht so aus, als wenn er tot ist. Und was macht er? Er steht einfach wieder auf. Er steht auf und geht in die Stadt zurück. Was hättest du gemacht? Was hätte ich gemacht? Wärst du in die Stadt zurückgegangen? Also ich wahrscheinlich nicht. Ich hätte gesagt, ey, die spinnen doch, diese Leute da. Die haben mich gerade gesteinigt. Ich bin hier noch völlig verletzt und habe Schmerzen. Aber Paulus, er geht in die Stadt zurück. Paulus, man könnte sagen, ach, das waren ja nur ein paar Steine. Das war einfach nur ein bisschen Dreck oder Staub oder einfach nur das Blut wegwischen. Nein, er geht zurück in die Stadt. Er geht zurück zum Staat. Und ich denke, dass das einer der schlimmsten Momente für Paulus war. Aber er steht auf und geht zurück. Als wenn nichts gewesen wäre. Und das zeigt, was für ein Mann Paulus war. Es zeigt, dass er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Es zeigt, dass er volle Liebe hatte für die Menschen. Und dass er scheinbar ohne Furcht war. Paulus, er hatte so viel Gnade von Gott erlebt. Er hat die Christen verfolgt. Dann erscheint ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus. Er wird blind, er wird berufen, er wird getauft. Er wird erfüllt im Heiligen Geist. Und der Saulus macht eine komplette Kehrtwende. Vom Saulus zum Paulus. Und er liebt Jesus. Und er liebt die Menschen. Und er steht auf und geht zurück. Das kann ja nur die Liebe Gottes gewesen sein. Und so gehen diese Missionsreisen weiter von den beiden. Von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Region zu Region. Sie predigen. Menschen bekehren sich. Wunder passieren. Und teilweise tritt extremer Widerstand auf. Widerstand erhebt sich. Da ist jemand, dem gefällt das nicht, was Paulus und Barnabas machen. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, worum es heute Morgen in der Predigt geht. Der Punkt, wo Gott zu Paulus spricht. Und ich denke, und das haben wir ja schon gesehen, Gott spricht immer wieder in der Bibel. Und das an mehreren Stellen, 15 Mal. Und ich denke, dass Gott auch heute Morgen zu dir und zu mir spricht. Und nicht nur heute Morgen, sondern ich glaube, das ist das, was Gott für dein ganzes Leben zu dir sagen möchte, für die Zukunft und besonders für 2021. Und ich denke, dass Gott uns ermutigen möchte. Wir lesen in Apostelgeschichte 18. Da heißt es ab Vers 1 folgende Verse, dass Paulus und Barnabas, sie sind in Korinth. Und Paulus begegnet dort Priscilla und Aquila, Freunde, Christen. Er wohnt bei ihnen. Er arbeitet sogar mit ihnen zusammen, weil sie sind genauso wie er Zeltmacher. Ja? Und dort ist es wieder so in Korinth. Paulus predigt, die Menschen bekehren sich, die Menschen werden berührt, sie lassen sich taufen. Immer wieder passieren starke Sachen. Gott wirkt einfach. Menschen lernen Gott kennen. Und es sieht so aus, und es sieht nicht nur so aus, es ist wirklich so, es läuft alles super. Es ist richtig klasse, total gesegnet. Und dann heißt es im Vers 8 sogar, der Synagogenvorsteher, er heißt Crispus, er und sein Haus, sie alle kommen zu Gott, sie kommen zu Jesus Christus, sie glauben dem Herrn, alle. Und dann heißt es, und auch viele andere in Korinth kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Und im Vers 9 kommt so eine kleine Unterbrechung. Da heißt es dann, eines Nachts sprach in einer Vision der Herr zu Paulus. Und er sagt zu Paulus, hab keine Angst. Er sagt zu Paulus, hab keine Angst. Rede weiter und schweige nicht. Denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden. Denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. Und so blieb Paulus 1,5 Jahre dort und lehrte Gottes Wort. Versteht ihr? In Korinth ist voll der Segen. Nicht mehr das, was sie am Anfang erlebt haben. Steinigung und schlimme Sachen. Nein, in Korinth passiert richtig viel und es läuft. Und trotzdem ist es so, dass Gott zu ihm kommt in einer Nacht und sagt, Paulus, hab keine Angst. Rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden. Und dann heißt es hier, und Paulus bleibt 1,5 Jahre weiterhin dort und lehrt das Wort Gottes. Danach passiert auch nichts Dramatisches in dem Sinne, dass er gesteinigt wird, dass er zu Tode gepeitscht wird, was auch immer. Nein, lesen wir nicht. Und ich habe gedacht, hey Paulus, was ist los? Warum schreibt Gott das hier? Oder warum lässt Gott das hier in der Apostelgeschichte schreiben? Was ist passiert mit Paulus, der so mutig und unerschrocken ist? Hat er vielleicht doch plötzlich Angst bekommen? Es scheint vielleicht so. Vielleicht dachte Paulus, dass die Menschen ihm eines Tages doch etwas Schlimmes antun könnten. Aber Gott, er kommt zu ihm ganz konkret und er spricht zu ihm, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Und ich habe überlegt, warum sagt Gott das zu ihm? Er hat das doch die ganze Zeit erlebt. Paulus hat immer erlebt, dass Gott ihm geholfen hat, bis zu diesem Tag. Und Paulus ist ja auch nur ein Mensch, so wie du und ich. Paulus ist ja nicht ein Überflieger, er ist genauso ein Mensch wie du und ich. Und Gott ermutigt ihn ganz klar, obwohl er, wenn Paulus mal zurückblicken würde, sichtbar die Beweise da sind, dass Gott mit ihm ist und dass er gar keine Angst haben muss und dass Gott ihm wirklich immer wieder aus der Situation herausgeholfen hat, auch wenn das mega heftig war und schrecklich und wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Aber als wenn Gott sagen würde, Paulus, schau doch zurück, schau, was ich bisher in deinem Leben getan habe. Ich habe dich niemals verlassen. Durch alles, wo du durchgegangen bist, da war ich bei dir. Und das, was du gerade im Grund erlebst, ist doch super, oder nicht? Und lange nicht so schlimm, was du vorher am Anfang der Missionsreise erlebt hast. Und doch sagt Gott zu ihm, hab keine Angst. Gott muss oder kommt zu ihm und sagt, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Und die Bibel, sie sagt uns nicht ganz genau, was hier los war. Und wir kennen auch nicht wirklich alle Hintergründe. Ich kenne sie vielleicht nicht. Vielleicht gibt es Leute, die das besser wissen, was ich nicht weiß heute. Und man könnte denken, Paulus hat Angst. Vielleicht will er aufgeben. Es scheint so. Vielleicht auch nicht. Wisst ihr, und Paulus, er war ja ein Mann Gottes. Er ist ein Mann Gottes. Er war ein Mann Gottes. Er predigte. Und Gott heilt durch ihn Menschen. Gott befreit durch ihn Menschen von Dämonen, von finsteren Mächten. Er schlägt Menschen mit Blindheit durch ihn. Und Gott erreicht sogar durch ihn höchste Persönlichkeiten mit dem Evangelium, weil Paulus gehorsam ist, weil er mutig ist. Er wird gesteinigt, er kommt ins Gefängnis und wir lesen am Ende der Apostelgeschichte, dass er sogar in Seenot gerät, dass sie schlimme Seenot erleben. Und Paulus zeigt dabei ganz tiefen Glauben und total die Liebe für die Menschen. Apostelgeschichte 27. Und ich habe gedacht, Paulus, wie kannst du denn Angst haben? Und vielleicht daran denken, aufgeben zu wollen. Vielleicht war das auch gar nicht so bei ihm. Nach all dem, was du erlebt hast. Das, was du erlebt hast, war doch absolut crazy. Unglaublich. Und siehe, Gott hat dir immer geholfen. Wir wissen natürlich auch, dass Paulus das nicht aus seiner Kraft getan hat. Sondern es war der Heilige Geist in ihm. Es ist der Geist Gottes, der in uns wirkt. Wir aus unserer eigenen Kraft können vieles gar nicht. Das, was wir oft erleben und tun in seinem Leben mit Jesus für Gott, das schaffen wir doch nur, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und genauso bei ihm war es so. Er hat starke Sachen erlebt, weil der Geist Gottes in ihm ist. Er hat die Gnade Gottes, die Herrlichkeit Gottes gesehen, weil Gott mit ihm ist. Und hier kommt ein Moment, wo es scheint, dass selbst Paulus, dieser überaus begabte, weise, schlaue, mutige Glaubensheld, auf eine besondere Ermutigung von Gott angewiesen ist. So sieht es zumindest aus. 4 Worte, die es in sich haben. 4 Worte, die Gott zu ihm sagt. Er sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und das ist doch absolut ermutigend, oder nicht? Und das wünsche ich mir auch. Ich denke, das wünschst du dir auch. Dass Gott zu dir sagt, ich bin mit dir. Auch 2021, ich bin mit dir. Jetzt sagst du, ja, Gott sagt das aber nicht persönlich zu mir. Aber ich denke, das Wort Gottes ist ja für alle da. Und ich glaube, dass er das nicht nur für diese Glaubenshelden gegeben hat, sondern speziell auch für uns, für dich und für mich, weil sonst wäre es ja nicht im Wort Gottes niedergeschrieben worden. ich bin mit dir. Ist das nicht absolut ermutigend, dass Gott mit uns ist? Das ermutigt mich sehr. Es ermutigt mich so sehr, dass ich weiß, auch wenn es manchmal schwierig ist und es sieht dunkel aus und es ist kein Licht am Ende des Tunnels, und Gott sagt, ich bin mit dir. Selbst Paulus musste das hören. Selbst Paulus, dieser starke Glaubensheld, der so viel erlebt hat, Gott kommt in der Nacht in einer Vision und sagt, Paulus, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Er brauchte diese Ermutigung. Rede weiter und schweige nicht. Rede weiter, Paulus, und schweige nicht. Mach das, was Gott dir, was ich dir gegeben habe. Und ich denke, das brauchen wir auch. Wir sind so angewiesen darauf. Wir brauchen das. Ich brauche das. Ich brauche die Ermutigung. Ich denke, du brauchst auch diese Ermutigung. Und wir wollen es auch im neuen Jahr, diesem neuen Jahr, nach Gottes Gegenwart ausstrecken. Wir brauchen mehr Gottes Gnade. Ich denke, wir brauchen sie einfach. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir haben letztes Jahr so viel Gnade erlebt, trotz Corona. Wir konnten so viele Sachen machen. Wir konnten einfach, dass jeder sich eingesetzt hat, geglaubt, gebetet hat. Wir hatten auch eine Fastengebetszeit. Gott hat einfach gewirkt. Aber wir können es nicht darauf ausruhen. Wir können nicht sagen, das läuft schon immer so. Nein, das können wir nicht. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen sein Wirken in unserem Leben. Wir brauchen diese Gewissheit tief im Herzen. Wenn es auch richtig heftig aussieht, ich bin mit dir. Ja, okay. Wir möchten mit Jesus gehen. Wir möchten für Gott leben. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott hat dir und mir einen Auftrag gegeben. Genauso wie er Paulus einen Auftrag gegeben hat, hat er auch dir und mir einen Auftrag gegeben. Aber Gott hat nicht nur diesen Auftrag gegeben, sondern er hat dir auch ein Versprechen gegeben und auch mir. Und diesen Zusammenhang wollen wir jetzt nochmal kurz anschauen. Was war der Auftrag von Paulus? Er war ein Apostel, er war ein Missionar, er war ein Evangelist. Er ging zu den Heiden. Er ging speziell zu den Menschen, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Und Gott war mit ihm. Er hat das Evangelium gepredigt. Und er hat nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern er hat die Liebe Gottes, das Gottes Erbarmen, seine Liebe, seine Macht demonstriert. Und er hat Gemeinden gegründet. Er hat Menschen angeleitet. Er hat Leiter ausgebildet. Er hat Menschen gecoacht. Er hat sich neue Leute, sage ich mal, herangebildet. Und es ist so, Gott gibt uns oder hat uns einen Auftrag gegeben. Aber er hat uns auch ein Versprechen gegeben. Der Auftrag ist, den er hier Paulus gibt, in dieser Zwischensequenz, rede weiter und schweige nicht. Das ist der Auftrag. Rede weiter und schweige nicht. Und das Zweite, denn ich bin mit dir. Und dieses Muster erkennst du in der ganzen Bibel. Das erkennst du auch in deinem Leben. Da wollen wir gleich zu kommen. Und auch in meinem Leben. Ja, wenn du mal kurz guckst. Mose. Mose, was macht er? Er hütet Schafe und Ziegen. Und auf einmal spricht Gott durch einen brennenden Dornbusch zu ihm. Und er gibt Mose einen Auftrag. Er sagt, Mose, geh zurück nach Ägypten und führe mein Volk heraus aus der Sklaverei. Führe sie in ein neues Land, was ich dir zeigen werde. Und was macht Mose? Mit allen Mitteln versucht er, sich Gottes Auftrag zu entziehen. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich kann nicht gut reden. So, ich habe jemanden erschlagen, Gott, ich bin ein Mörder. Gott, wie kannst du einen Mörder benutzen wollen? Mose hat alle möglichen Ausreden, er zieht alle möglichen Ausreden. Er windet sich wie ein Aal. Und die Frage ist ja, wie reagiert Gott? Wie reagiert Gott auf Mose? Ach Mose, nun tu mal nicht so. Mensch, du bist doch im Palast des Pharaos groß geworden. Du hast den besten Unterricht bekommen, den es überhaupt gibt. Du kannst alle Sprachen sprechen. Du warst auf der heutigen gültigen Elite-Universität. Du bist stark, du bist ein Kämpfer, du bist ein Herrscher, du bist ein Hirte. Du hast mit Löwen und Bären gekämpft hier, um die Tiere zu verteidigen. Wahrscheinlich so wie David, wissen wir nicht. Vermute ich einfach. Nein, eben nicht. Das sagt Gott nicht zu ihm. Gott sagt Folgendes zu ihm. Ich werde mit dir sein. Er sagt, Mose, ich werde mit dir sein. Das lesen wir im 2. Mose 3. Gott sagt, nun geh. Geh zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führen. Und Mose sagt, wer bin ich, Pharao? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Wer bin ich, Gott, dass ich die Israeliten herausführe? Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Und der Beweis, dass ich dich gesandt habe, soll der sein, dass du hier dann in der Wüste an diesem Berg werdet ihr mich anbeten und dienen. Mose, es kommt eben nicht darauf an, sagt Gott ihm letztendlich, oder sagt Gott uns dadurch, wer du bist. Es kommt nicht darauf an, wie stark du bist. Es kommt nicht darauf an, wie schlau du bist. Es kommt auch nicht darauf an, wie erfahren du bist. Es kommt nicht darauf an, ob du reich bist oder arm bist. Gott sagt, ich bin mit dir. Und wenn ich mit dir bin, dann brauchst du nichts anderes mehr. Ich werde mit dir sein und das ist das Allerentscheidendste. Und das sehen wir bei, wir haben es bei Paulus am Anfang gehört, das sehen wir bei Mose und selbst bei dem nächsten Kandidaten, bei dem nächsten Mann Gottes, bei Josua. Auch hier, Gott gibt ihm einen Auftrag und dann kommt das Versprechen. Genauso wie bei Paulus, genauso wie bei Mose. Im Josua 1,1 gibt Gott ihm einen Auftrag. Er sagt, geh mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben werde. Das ist der Auftrag. Und dann im Vers 5, das ist das Versprechen von Gott an Josua. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. So wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich bin mit dir. Ich will dich nicht verlassen. Ich will nicht von dir weichen. Sei stark und mutig. Hier kommt nochmal eins nach hier. Sei stark und mutig. Und du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich meinen Vorfahren oder euren Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Mose, Josua, Paulus. Das wäre die richtige Reihenfolge. Ich habe es jetzt so, weil ich als erstes über Paulus gesprochen habe. Und als nächstes, ja, wer kommt als nächstes denn? Es gibt noch viele Glaubenshelden im Alten Testament, im Neuen Testament. Es gibt auch Frauen, die dabei sind. Aber es wird zu lange dauern, das alles aufzuzählen. Der Nächste, der jetzt kommt, ja, das bist du. Da kannst du nämlich deinen Namen einfügen. Du darfst dir deinen Namen einsetzen, auch heute Morgen. Das Gleiche gilt auch für dich. Gott ist mit dir. Ich bin mit dir. Ja, wie kannst du das sagen, Andreas? Ja, da kommen wir jetzt zu. Das gilt nicht nur für die Helden der Bibel. Das gilt auch für die Helden, die heute Morgen hier sind. Und die Heldinnen, die hier sitzen. Und die Heldinnen, die das hören. Ich weiß, wir fühlen uns manchmal nicht wie Helden. Und wir denken, wir sind doch gar kein Held. Doch, du bist ein Held. Du bist eine Heldin in Jesus. Und zwar sagt Jesus in Matthäus 28 ganz klar zu dir und zu mir. Das sagt Jesus persönlich zu seinen Jüngern und zu uns. Er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht. Das ist der Auftrag. Hier wieder. Geht und macht sie zu Jüngern, alle Völker, und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie das, was ich euch geboten habe. Und ich versichere euch, und hier kommt das Versprechen, Jesus sagt, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Zeit. Ich bin immer bei dir. Hier ist es wieder, und diesmal ganz direkt von Jesus selber. Erst der Auftrag, dann das Versprechen. Jesus sagt, geh, mache, taufe, lehre. Und das Versprechen, ich bin immer bei euch. Ich bin immer mit dir. Schon wieder das Gleiche, als wenn dieses Ding verheiratet wäre. Der Auftrag und dann das Versprechen. Und die Frage ist ja eigentlich, die ich mir gestellt habe, warum sagt Gott das immer wieder? Ich meine, der Auftrag ist klar, aber die Ausführung der unterschiedlichen sind individuell. Ja, ist klar, dass wir heute anders missionieren, evangelisieren als damals bei Paulus. Aber der Auftrag ist klar. Sehr unterschiedlich. Die Ausführung, individuell. Aber das Versprechen ist immer das Gleiche. Ich bin mit dir. Ich bin immer bei dir und ich werde dich niemals verlassen. Warum sagt er das Mose? Warum sagt er das Josua, Paulus? Warum sagt Gott das uns, dir und mir heute Morgen? Warum sagt er uns das ganz klar in Matthäus 28? Damit wir ein schönes Gefühl haben. O Herr, danke, dass du mit mir bist, auch 2021. Nein, ich denke, der Grund ist folgender. Es geht um den Auftrag. Es geht um den Auftrag. Und weil es um den Auftrag geht, deshalb dieses Versprechen. Okay? Es geht um den Auftrag. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen, vergessen. Er sagt zu Mose, Mose, geh nach Ägypten, ich bin mit dir. Josua, führe mein Volk über den Jordan ins weiße Land, ich bin mit dir. Er sagt, Paulus, hab keine Angst. Rede weiter und schweige nicht, ich bin mit dir. Und was sagt er zu dir und mir? Was für einen Auftrag hat er für dich? Ich bin mit dir, sagt er. Das ist das Versprechen. Aber er hat auch einen Auftrag. Er sagt, gehe, gehe, mache, taufe, lehre sie. Ich bin immer bei dir. Und mit diesem Versprechen, mit diesem Auftrag, kommt die Gegenwart Gottes in unser Leben hinein. Und das Problem oder den Fehler, den wir oft machen, wir trennen diese beiden Dinge. Wir trennen den Auftrag und das Versprechen. Wir sitzen zu Hause, wir lesen die Bibel, wir hören eine Predigt, so wie heute, gleich am Anfang des Jahres, Matthäus 28, ein Teil davon. Und wir hören, gehe, mache Taufe, lehre, mache alles. Und du sagst, danke Herr, aber eigentlich kann ich das ja gar nicht. Ich habe das bisher nicht geschafft, ich weiß gar nicht wie. Ich bin hier in Deutschland, ich muss ja arbeiten, ich muss dies und jenes tun, ich bin schon alt, ich bin schon jung, ich bin noch zu jung, ich muss studieren, ich muss Karriere machen. Das ist bestimmt nur für Missionare, für die Vollzeitlichen gedacht, für Leute, die das drauf haben, so wie Paulus und Josua und Mose, für die ganzen Cracks. Aber danke für die Info. Und dann lesen wir weiter zu Hause. Dann lesen wir, dass Jesus immer bei uns ist, bis zum letzten Tag auf dieser Welt. Und wir sagen, danke Herr, das klingt so schön, das klingt so viel besser, das nehme ich für mich. Danke Herr, dass du bei mir bist. Wie schön, dass du bei mir bist bis ans Ende der Zeit. Gott ist immer bei uns. Aber ich sage dir heute Morgen, das habe ich für mich neu erkannt, Gott meint hier den Auftrag auch. Wir dürfen den Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen den Auftrag nicht vergessen. Wir dürfen das Versprechen auch nicht vergessen. Aber er hat das Versprechen nicht gegeben, damit ich schöne Gefühle zu Hause habe. Sicherlich, es gibt Menschen, die können diesen Auftrag nicht mehr ausführen. Die sind alt, sie sind vielleicht bettlägerig, sie sind in einem Heim. Sie können das nicht mehr. Das meine ich auch gar nicht. Und Gott ist auch bei ihnen. Ich meine, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat und dass er uns ein Versprechen gegeben hat, aber dass diese beiden verheiratet sind. Diese beiden gehören zusammen. Du kannst es nicht voneinander trennen. Und der Grund, warum Gott dieses Versprechen gab, ist, damit ich den Auftrag erfüllen könne. Und wenn wir das Leben von Mose anschauen oder von Josua, von den Aposteln, dann denken wir manchmal, so habe ich früher oft gedacht, als ich frisch Christ war oder auch manchmal jetzt noch, denke ich, Herr, das will ich auch erleben. Ich will auch so gebraucht werden. Wow, das will ich auch erleben, was die erlebt haben. Total stark. Menschen werden geheilt. Blinde werden sehend. Verkrüppelte stehen auf. Wow, das ist cool. Aber dann denke ich manchmal, will ich das wirklich? Weil das würde auch bedeuten, dass ich das Leid, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Paulus erleben musste, oder auch Mose, oder auch Josua, wir reden, ja, oder Paulus, dass wir sie auch durchleben müssten. Und wir sehen uns danach. Wir sehen uns, dass Gott etwas durch uns tut. Und das ist das Stärkste, was du erleben kannst. Und das ist die tiefste Freude, wenn du siehst, dass Gott mit dir ist. Und dass du Menschen segnest. Und dass Menschen durch dich geholfen wird. Und wenn es einfach nur ein liebes Wort ist. Und wenn es nur ein Gebet ist. Und wenn es nur eine Karte ist, die du schreibst. Oder ein Telefonat, was du führst. Und dann sagt der andere auf einmal, danke, dass du mich angerufen hast. Danke, dass du für mich gebetet hast. Danke, dass du an mich gedacht hast. Und Menschen sind dankbar und sie erleben Gott einfach. Wie oft ertappe ich mich, dass ich das nicht schaffe? Wie oft ertappe ich mich, dass ich auf der Couch sitze, symbolisch? Und ich sage, Gott wirke durch mich, aber ich bleibe auf meiner Couch sitzen. Die Tatsache ist, wenn du erleben willst, dass Gott dich auch 2021 gebrauchen möchte und mehr gebrauchen möchte, dann müssen wir in seinem Auftrag unterwegs sein. Anders geht es nicht. Wir müssen in seinem Auftrag unterwegs sein. Und das Ding ist einfach, dass uns das immer etwas kostet. Wenn du Paulus gefragt hättest, Paulus, sag mal, Paulus hätte vielleicht gesagt, das würde ich nicht machen. Das, was ich jetzt da alles erlebt habe. Wenn du im Nachhinein gefragt hättest, hätte er vielleicht gesagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, menschlich hätte ich das nie gemacht. Aber er hatte die Liebe Jesu. Er hatte den Heiligen Geist in sich. Und wir müssen in seinem Auftrag unterwegs sein. Und es kostet uns immer etwas aufzustehen. Und ich möchte dich ermutigen. Ja, steh auf. Das sage ich mir auch immer wieder. Steh auf, steh auch innerlich auf. Bleib nicht sitzen. Und wo wir sitzen geblieben sind, bitte dich, steh auf. Geh weiter. Lass dich nicht runterziehen. Lass dich nicht runterdrücken. Lass dich nicht von dem Ganzen, was wir erleben, runterdrücken. Sondern wisse, dass Gott mit dir ist. Ja, und da kommen wir zu dem, was Anna-Maria hier gerade vorhin gesagt hat. Wo erleben die Menschen das Wirken Gottes? Wenn wir in die Bibel schauen, wo haben sie es am meisten erlebt? In der Synagoge, bei Maria und Lazarus und Martha zu Hause. Ja, auch bei den Gläubigen, auch in der Kirche, auch in der Gemeinschaft der Gläubigen, auf jeden Fall. Entschuldigung. Aber das meiste Wirken haben sie da draußen erlebt. Das meiste Wirken erleben die Menschen da draußen, wenn Gott kommt. Und Jesus, er war sehr oft und fast nur da draußen. Er war immer da draußen mit seinen Jüngern und seinen Aposteln. Draußen heißt nicht draußen, sondern draußen heißt bei den Menschen draußen. Das kann auch bei Ihnen zu Hause sein, also drinnen bedeuten. Aber draußen heißt, Gott ist da, möchte da draußen sein, bei den Menschen. Gott möchte bei deinem Nachbarn sein. Gott möchte bei deiner Schwester sein, bei deinem Bruder, bei deinem Onkel. Gott möchte bei denen draußen, bei denen sein, die ihn noch nicht kennen. Bei den kaputten Menschen, bei denjenigen, die verzweifelt sind. Bei denjenigen, die Gott noch gar nicht verstanden haben. Bei denjenigen, die nicht mal verstanden haben, dass sie verloren sind. Ja, bei denen möchte er sein, durch dich. Und da findest du das Wirken Gottes. Und es geht nicht darum, dass wir Wunder erleben. Das will ich auch gar nicht sagen heute Morgen. Es geht auch nicht darum, dass wir rausgehen, um Wunder zu sehen und zu erleben. Nein, das Evangelium wird durch Wunder bestätigt. Und das größte Wunder ist, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet. Das größte Wunder ist doch, wenn ein Mensch sich bekehrt und wenn du siehst, sein Leben wird dauerhaft verändert. Wenn du siehst, dieser Mensch wird komplett verändert. Du erkennst ihn irgendwann nicht mehr wieder, sagst, wow, was ist denn mit der und mit ihm passiert? Und das ist das, worum es dieses Jahr gilt. Und ich bitte dich und ich bitte das für mich, auch für mein Leben, ich will das tun. Ich möchte diesen Auftrag, den Jesus gegeben hat, für 2021 ganz neu für mich noch ernster nehmen. Und das ist, ja, es ist eine Herausforderung. Aber tu es aus Liebe. Tu es aus Liebe für ihn, für Jesus und für dich selbst. Mach dich bereit. Mach es für dich, damit du das Ziel erreichst. Ja, weil wenn wir das tun, dann sind wir immer nah an ihm dran. Und dann haben wir auch die Gewissheit, dass wir das Ziel erreichen. Gehe, wie ich es vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen gesagt habe, mach ein All-In, buch ein All-In bei Gott. Ja, sag Jesus ganz nah bei dir. Deine Nähe möchte ich haben. Ich möchte auf Kurs bleiben. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir, auch wenn du es manchmal nicht spürst. Und ich möchte das. Und du möchtest es auch. Und oft schaffen wir das nicht. Und es ist auch manchmal sehr schwierig. Und wir haben Angst, was denken die Menschen? Was sagen sie? Was ist, wenn ich mich lächerlich mache? Und das ist absolut okay, weil du bist hier in bester Gesellschaft. Weil mir geht es genauso. Und nicht nur mir und dir geht es genauso, sondern wenn wir zurückschauen, es ging genauso dem Mose. Es ging Josua und Paulus wahrscheinlich genauso. Sie wissen, wie sich das anfühlt. Mose hat versucht, sich mit allen Mitteln rauszureden. Und er hat gesagt, Gott, ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Nimm einen anderen. Nimm nicht mich, nimm einen anderen. Und Mose weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man ihn heute fragen könnte, würde. Und Paulus, er kam auch an diesen Punkt. Dieser gewaltige Mann Gottes. Er dachte vielleicht in seinem Herzen, er hat vielleicht niemanden gesagt, kein Barnabas, keiner Priscilla, kein Aquila, keinen Leuten in Korinth. Aber Gott sah in sein Herz. Gott sah, was in Paulus seinem Herzen war. Und Gott sagt zu ihm in der Nacht, ich bin mit dir, Paulus. Ich bin mit dir. Rede nicht und schweige nicht. Ich bin mit dir und deshalb schaffst du es. Gott sagt heute Morgen, weil er mit dir ist, weil ich mit dir bin, sagt Gott, deshalb schaffst du es. Und wo du denkst, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, da sage ich dir heute Morgen, hey, wir sind alle in bester Gesellschaft. Wo du denkst, der Auftrag ist viel zu groß, Andreas, du erzählst ja was Schönes, Nettes. Ja, der Auftrag ist wirklich zu groß. Wir schaffen das auch nicht aus unserer Kraft heraus. Der Auftrag ist wirklich zu groß. Alleine schaffe ich das nicht, aber mit ihm schaffe ich das. Mit ihm schaffe ich es, weil für ihn ist der Auftrag nicht zu groß. Und für diesen größten Auftrag, den Gott uns gegeben hat, für diesen größten Auftrag hast du den größten Gott, den es gibt, an deiner Seite. Du hast ihn nicht nur an deiner Seite. Das Wort Gottes sagt, er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Was ist denn näher, jemanden an der Seite haben oder jemanden in dir haben sogar? Du hast ihn in dir. Was ist näher? Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und dann überleg nochmal, da möchte ich zum Schluss jetzt kommen, überlege mal, wer das sagt. Wer sagt das denn? Wer sagt, ich bin mit dir? Gott sagt das, Jesus sagt das zu uns. Und es ist eine ganz einfache Frage des Glaubens. Vertraue ich ihm da? Vertraue ich Gott oder vertraue ich ihm nicht? Weil Gott lügt nicht, sagt die Bibel. Im Titus 1, Vers 2, da heißt es, Gott kann nicht lügen. Gott lügt doch nicht. Und wenn er sagt, ich bin mit dir, dann ist das die Wahrheit. Gott würde dich niemals anlügen. Gott hat uns noch nie angelogen. Du kannst dich absolut auf sein Wort verlassen. Das, was in seinem Wort steht, was in der Schrift steht, wird sich genauso erfüllen. Und deshalb 2021, Gott ist mit dir. Und deshalb möchte ich dich herausfordern. Und da wollen wir jetzt vielleicht auch beten, einfach mal kurz stille werden. Vielleicht sagst du innerlich auch, Gott, ich möchte, auch wenn es schwierig ist im Moment, auch wenn sich Corona und das Ganze, das immer noch irgendwie da ist, ich möchte 2021, ich möchte wirklich diesen Auftrag, den du mir gegeben hast, noch ernster nehmen und ich weiß, du bist mit mir. Wenn du das in deinem Herzen hast und sagst, Gott, ich will dir alles geben, die Zeit läuft aus, wir haben nur noch wenig Zeit, ich möchte dir alles geben. Wenn du das willst, kannst du einfach, wir lassen einfach unsere Augen zu, kannst du einfach kurz deine Hand heben und dann will ich einfach für uns alle beten, einschließlich auch für mich und es einfach segnen, dass wir das nicht nur hören heute Morgen, dass Gott mit uns ist, sondern dass wir es erleben auch 2021 und dass die Kraft Gottes ist, mit uns ist. Und vielleicht bist du heute Morgen und sagst, ja Gott, ich möchte mich zur Verfügung stellen. Dann heb einfach deine Hand und sag, Gott, ich weiß, du bist mit mir, aber ich will es dieses Jahr mehr erleben als alles andere. Jesus, danke einfach, Herr. Danke, dass du mit uns bist, Herr. Und ich möchte einfach diejenigen, die ihre Hand gehoben haben oder die auch in ihrem Herzen Ja dazu sagen, ich möchte sie segnen, Herr Jesus. Ich möchte uns alle segnen, Herr. Ich möchte, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir wirklich erleben, ich bin mit dir. Auch 2021. Ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister segnest, Herr. Und dass wir neu in das hineinkommen, was du für jeden von uns hast, Herr. Und ich danke dir für die Vision, ich danke dir für die Herzenswünsche, die du jedem ins Herz gegeben hast, der hier heute Morgen sitzt. Herr, dass das in Erfüllung geht, 2021. Dass jeder von uns mehr da hineinkommt, Herr. Und ja, ich segne euch damit im Namen Jesu, dass Gottes Kraft, der Heilige Geist einfach wirkt. Und dass wir neu einen Hunger haben, Herr, dass wir uns mehr nach Gott ausstrecken, dass du, Herr, mehr unsere Herzen berühren kannst, Herr. Und dass wir die Menschen um uns herum sehen und verstehen, dass sie dich brauchen, Herr Jesus, und dass wir dich aber auch brauchen, Herr. Danke, dass du mit uns bist, Herr. Und Amen. Amen.